Der entscheidende Augenblick. Donnerstag, 24. Juni 2021, McGuire Air Force Base, Trenton, New Jersey. Im Gänsemarsch bewegen sich die Passagiere zwischen zwei Reihen bewaffneter Soldaten in gelber Schutzkleidung Richtung Hangar. Sie durchqueren ein Portal mit Radioaktivitätsdetektoren, eine antibakterielle Schleuse und tröpfeln einer nach dem anderen unter eine gewaltige Kuppel. Eine Phalanx von Soldaten nimmt ihre Namen auf, ihre Vornamen, ihre Sitznummer. Nur wenige protestieren. Auf Gereiztheit und Wut sind Erschöpfung und Angst gefolgt. Nur eine entnervte Anwältin findet die Kraft, ihre Visitenkarten zu verteilen. Im Hangar haben die Militärs Duschen angeschlossen, mobile Toiletten installiert, gut 100 Zelte und lange Tische aufgebaut. Sie teilen warme Mahlzeiten aus. Manche Passagiere versuchen, sich auf den Matratzen unter den Zeltplanen auszuruhen, aber es hallt unter dem Stahlgewölbe. Die Kinder schreien, Streitereien brechen aus. Dutzende von Soldaten patrouillieren, kontrollieren alles Kommen und Gehen. Im nördlichen Winkel verfügt das Ärzteteam in einem sterilen Zelt über ein Labor. Und ein Dutzend Sanitäter entnehmen von jedem Passagier eine Speichelprobe. In den Baustellencontainern im östlichen Winkel beginnen die hereinströmenden Psychologen der PsyOp mit den persönlichen Befragungen nach dem Modell, das Miller und Wang in aller Eile entworfen haben. Im Laufe der letzten Stunden hat das Protokoll 42 stark an Umfang gewonnen. Im westlichen Teil überragt in 5 Metern Höhe eine große Plattform, eine Metallkonstruktion, den Hangar. Das Team der Taskforce hat sich in einen der oberen Räume begeben und aus dem Fenster kann jeder das lärmige und chaotische Gewimmel beobachten. Auf den Tablets erscheinen pausenlos neue Daten. Die NSA hat die meisten Passagiere des Flugs Paris-New York vom 10. März geortet. Gut 100 befinden sich schon unter polizeilicher Bewachung in Hausarrest. Die Biologen vergleichen deren DNA mit derjenigen ihrer Pendants, die im Hangar festgehalten werden. Sie ist komplett identisch. Das in McGuire festgesetzte Flugzeug ist die exakte Replik desjenigen, das vor etwas weniger als 4 Monaten gelandet ist. Mitnick, der Geek von der NSA, projiziert auf einen der Bildschirme ein doppeltes Bild der Kabine. Hier haben Sie Seite an Seite die Videos aus der Kamera in der ersten Klasse. Links das Bild des ersten Flugzeugs vom 10. März, rechts dasjenige der Maschine, die heute gelandet ist. Pause. Die Timecodes auf den 2 Bildern zeigen 16:26 Minuten und 30 Sekunden an. Die beiden Bilder sind ähnlich. Wir befinden uns mitten in den Turbulenzen und jetzt Bild für Bild. Um 16:26 Minuten 34 Sekunden divergieren die Videos und der zweigeteilte Bildschirm wird zum Suchbild. Links merkt eine Passagierin, wie ihre Brille davonfliegt, während sie rechts auf ihrer Nase sitzen bleibt. Hier öffnet sich ein Gepäckfach, dort bleibt es geschlossen. Und vor allem, links ist es dunkel, während auf dem rechten Video eine strahlende Sonne in die Kabine leuchtet. Das erste Flugzeug verfolgt weiter seine holprige Route durch das furchtbare Gewitter vom 10. März, während das zweite um 18:07 Uhr am heiteren Himmel des 24. Juni aufgeblitzt ist. Die Kakophonie wird so laut, dass Mitnick schreien muss, um sich verständlich zu machen. »Da haben wir es!« jubiliert er mit sich überschlagender Stimme. Alles spielt sich in diesem Moment ab, um 16:26 Minuten, 34 Sekunden und 20 Hundertstel. Und das Unwahrscheinliche setzt sich fort. Wir haben uns auf 3 Kameras im Innern der Boeing 787 gestürzt. Eine vorne, eine in der Mitte, eine hinten. Zwischen jeder liegen 10 Meter. Bei 900 Stundenkilometern, das heißt bei 250 Metern pro Sekunde, braucht die Boeing für diese 10 Meter eine 25. Sekunde und, oh Wunder, diese Kameras nehmen 25 Bilder pro Sekunde auf. Können Sie mir folgen? Da er keine Antwort erhält, fährt Mitnick fort. Ich teile den Bildschirm in 3 Teile. Links das Video der 1. Kamera, in der Mitte das Video der 2., rechts das Video der 3. Also, Um 16.26 Uhr, 34 Sekunden und 20 Hundertstel ergießt sich für die erste Kamera mit einem Schlag Sonnenlicht in die Kabine. Dasselbe Phänomen zeigt sich bei der zweiten Kamera, aber erst auf dem nächsten Bild. Um 16.26 Uhr, 34 Sekunden und 24 Hundertstel. Und für die dritte Kamera, das rechte Video, erscheint die Sonne bei 34 Sekunden und 28 Hundertstel. Und was heißt das? Fragt Silveria. Mitnick triumphiert. Zwischen jeder Kamera haben wir eine Verschiebung von einer 25. Sekunde, als ob unser zweites Flugzeug aus dem Nichts heraus durch einen fixen vertikalen Spiegel hindurch auftauchte. Vor dem Spiegel der Sturm, nachdem es ihn passiert hat, der blaue Himmel. Unseren Beobachtungssatelliten zufolge befand sich dieser Spiegel am 10. März auf exakt 42 Grad 8 Minuten 50 Sekunden Nord, 65 Grad 25 Minuten 9 Sekunden West. Aber das Flugzeug ist heute etwas weiter südwestlich wieder aufgetaucht und zwischen beiden liegen etwa 60 Kilometer. Was schließen Sie daraus, Mitnick?
Ich? Nichts, überhaupt nichts.
Das sind ein paar Daten mehr, die sich die Schlaumeier aus Princeton durch den Kopf gehen lassen können, sagt er, indem er sich den beiden Mathematikern zuwendet. Das ist ein bisschen wie bei einer Fotokopie gelaufen, oder? Der Scan an einer Stelle, der Ausdruck an einer anderen, wie ein Blatt, das aus einem Apparat kommt, fragt Tina Wang. Mitnick zögert. Diese Idee war ihm zu absurd vorgekommen, um sie selbst ins Spiel zu bringen. Es kehrt wieder Ruhe ein. Die Klimaanlage ist noch nicht installiert und es herrscht eine schwüle Hitze. Das Mobiltelefon des Mannes von der nationalen Sicherheit vibriert. Er liest die Nachricht und seufzt. Der Präsident der Vereinigten Staaten will, dass die NSA überprüft, ob sich nicht am 10. März in der Nähe unserer Atlantikküste ein russisches oder chinesisches Schiff aufgehalten hat, um Experimente mit Zeitreisen durchzuführen. Eine gereizte Niedergeschlagenheit überkommt General Silveria. Er lehnt seinen Kopf an die Fensterscheibe, betrachtet den in ein krudes Licht getauchten Hangar.
»Aber wo kommt dieses Flugzeug her?«, seufzt Silveria.
»Sie haben gewiss eine Theorie, Professor Wang. Ein Professor ohne Theorie, das ist wie ein Hund ohne Flöhe.«
»Tut mir leid, im Augenblick habe ich keinen einzigen Floh.«
»Wir hoffen, in den nächsten 48 Stunden alle Passagiere zu finden«, fährt Silveria fort, »einschließlich derjenigen, die seit dem 10. März in ihre Länder zurückgekehrt sind. Verschaffen Sie mir bis dahin eine Erklärung.« »Wir müssen das Wissenschaftlerteam besser ausstatten«, schlägt Adam vor. »Quantenphysik, Astrophysik, Molekularbiologie. Das Team hat morgen bei Sonnenaufgang zur Stelle zu sein.« In einer halben Stunde, setzt Tina Wang nach, geben wir ihnen eine Liste von Wissenschaftlern und auch zwei oder drei Philosophen.
Ah ja, und warum das? Fragt Silveria.
Warum sollen immer nur Naturwissenschaftler mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen werden?
Silveria zuckt mit den Schultern.
Schrecken Sie vor keinem Namen zurück, ich habe alle Vollmachten, um jeden Nobelpreisträger auf dem Staatsgebiet zu kidnappen. Die exakte Formulierung lautet, ihn auf ausdrücklichen Wunsch des Präsidenten der Vereinigten Staaten zur Mitarbeit aufzufordern.
Und finden Sie uns auch einen Hypothesenraum, einen sehr großen Raum für kollektives Arbeiten mit vielen verschiedenen Bereichen, mehreren Tischen, Sesseln, Sofas, Tafeln, Kreide, kurz, Sie verstehen schon.
»Die Tafeln sind weiß und interaktiv, geht das für Sie in Ordnung?« sagt Silveria ohne die leiseste Spur von Ironie in der Stimme.
»Und auch Tabletten gegen den Schlaf.«
»Wir werden sie mit Modafinil vollstopfen, wir haben hunderte von Packungen.«
»Wir bräuchten eine Spezialistin für Fragen des Raumkontinuums, für Graphentheorie«, wagt Adrian sich vor.
»Warum eine? Haben Sie jemanden im Kopf?«
Adrian hat jemanden im Kopf. Professor Harper in Princeton, Meredith Harper, vor ein paar Stunden noch diskutierten wir ausgerechnet über Grothendieck-Topoi in der Geometrie.
Ich schicke sofort ein Militärflugzeug, um sie abzuholen. Ist sie zuverlässig in Fragen nationaler Sicherheit?
Absolut. Umso mehr, als sie Engländerin ist. Gibt es damit ein Problem?
General Silveria zweifelt. Es sind jedenfalls 13 Engländer in diesem verflixten Flugzeug, solange sie keine Russin, Chinesin oder Französin ist. Und wir werden ohnehin mit den britischen Diensten zusammenarbeiten.
Und eine Kaffeemaschine, eine richtige, mit der man Espresso machen kann, fügt Adrian Miller hinzu.
Verlangt nicht das Unmögliche von mir, grimassiert der General.
Sie hörten Die Anomalie von Hervé Le Tellier aus dem Französischen von Romy Ritte und Jürgen Ritte, gelesen von Camille Jamal, ein Hörbuch des Argon Verlags.